Wissen allein via Akademie.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Articon Verwalter-Sprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Moderator Volker Sossner.
Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Podcast-Produktion im Nachgang zu unserem Live-Event der Articon Verwaltersprechstunde vom 13. März diesen Jahres. Und ich möchte ganz, ganz herzlich begrüßen unsere Referenten des Live-Events nochmal, Frau Astrid Schultheiß. Frau Schultheiß ist Hausverwalterin, war lange Jahre im Vorstand des VDIV NRW, ist Mitverfasserin der Musterabrechnung, öffentlich bestellte Sachverständige, vereidigt dazu. Was habe ich vergessen? Herzlich willkommen, liebe Frau Schultheiß.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben nichts vergessen. Alles ist gut.
Ja, daneben darf ich genauso herzlich natürlich unseren Referenten des Lernevents entsprechend begrüßen, Herrn Wolfgang Dötsch. Herr Dötsch ist seit vielen Jahren tätig als Richter am Oberlandesgericht in Köln und hat seine Leidenschaft für das Wohnungseigentumsrecht gefunden und stetig weiterentwickelt. Uns allen bekannt aus vielen Publikationen, maßgeblich natürlich jetzt sehr präsent durch seine Buchpublikation, wo er mit seinen Richterkollegen Herrn Schulz, Herrn Tschitschak entsprechend eine Kommentierung zum WEG geschrieben hat. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, eines der Standardwerke in der juristischen Kommentierung zum aktuellen WEG. Herzlich willkommen, lieber Herr Dötsch.
Ja, herzlich willkommen auch an alle.
Ja, wir hatten, meine Damen und Herren, diejenigen von Ihnen, die schon in unserem Live-Event dabei waren, werden sich erinnern, wirklich eine lebhafte Diskussion, ganz, ganz viele Best-Practice-Tipps, aber die von Ihnen netterweise im Vorfeld eingereichten Fragen waren so umfangreich und so zahlreich, dass wir es in den 90 Minuten trotz leichter Überziehung nicht geschafft hatten, alle zu behandeln. Und deshalb möchten wir genau da aufsetzen, wo wir aufgehört haben, nämlich mit Ihren Fragen, denn Sie wissen, das Motto soll sein, Ihre Fragen sind unser Programm bei diesem Format der Sprechstunde. Ich darf einsteigen. Die erste Frage, die adressiert wurde zum Thema der Abrechnung, denn das war ja unser Schwerpunktthema in unserem Live-Event, lautet: Der Vermögensbericht ist zwingend auf das Kalenderjahr abzustellen, Frau Schultheiß. Oder wie war das noch?
Genau. So steht es im Gesetz drin, Paragraph 28 Absatz 4. Auch da wird das Kalenderjahr drauf abgestellt. Und das bedeutet, Kalenderjahr ist eindeutig. Und man muss ganz klar sagen, ich sehe auch, es gibt keine Beschlusskompetenz, davon abzuweichen. Ja. Und ich denke auch, es gibt noch keine Teilungserklärung oder Vereinbarung, die das möglich macht. Ja. Also auch keine Öffnungsklausel. Vielleicht jetzt in den letzten 3 Jahren dazugekommen. Aber ich denke, dass diese Möglichkeit, wenn die Jahresabrechnung ein anderes Wirtschaftsjahr hat, dass man den Vermögensbericht automatisch darauf abstellt, wäre ich jetzt der Meinung, dass man das nicht so ohne weiteres tut.
Vielleicht würde ich anders auslegen, wenn wir eine Teilungserklärung haben, die ein abweichendes Wirtschaftsjahr hat, dann wird man das vielleicht auch auslegen, dass dann der Vermögensbericht auch darauf an. Das ergibt ja sonst überhaupt keinen Sinn. Aber das muss der BGH entscheiden.
Wird er vielleicht? Auf der anderen Seite ist das ja wirklich so, dass der Vermögensbericht ja, wir können uns ja fast nichts vorstellen, wo der mal bei Gericht landet.
Ja.
Wenig.
Gut,
ja.
Das bleibt spannend, denke ich, meine Damen und Herren. Aber die Antwort auf Ihre Frage lautet, der Vermögensbericht ist zwingend auf das Kalenderjahr abzustellen. Jawohl. Und bei einer abweichenden Regelung, wir warten auf die BGH-Entscheidung, inwieweit das dann trägt.
Man macht nichts falsch, wenn man es auf den 31.12. abstellen.
Ja. Auch das ist ja manchmal, ich denke an die Haftung der Verwalterin oder des Verwalters, nicht ganz unwichtig, wenn man weiß, dass man an der Stelle richtig handelt.
Da der Vermögensbericht auch nur ein Blatt Papier ist, wäre auch die Option in so einem Fall, einfach zwei zu machen. Eine zum Stichtag 31.12. und eine zum Stichtag aus der Teilungserklärung. Das sind ja 3 Klicks in der Software.
Auch da der Best-Practice-Tipps, meine Damen und Herren. Und wenn es zeitlich Ihnen möglich erscheint, vielleicht die Software dann in diese Richtung anzuwenden, mag das dann mögliche Streitfälle im Vorfeld schon befrieden. Die nächste Frage, die uns zum Thema der Abrechnung erreichte, lautet: Müssen bei dem Ergebnis der Planzuführung zur Erhaltungsrücklage immer noch alle Eigentümer ausgewiesen werden? Ob auch alle Eigentümer bezahlt haben? Herr Dötsch, was meinen Sie?
Ich beschließe ja über Vorschüsse auf Basis eines Rechenwerks, das wir als Wirtschaftsplan kennen. Und das sind ja die Sollzahlungen, die ich beschließe. Da haben die tatsächlichen Zahlungen schon mal gar keine Rolle. Und auch in der Jahresabrechnung rechne ich mit den Sollzahlen. Das Einzige, wo die nicht erbrachten Zahlungen auftauchen, ist der Vermögensbericht als offene Forderung. Da muss ich die aufweisen. Da kann ich eine Saldenliste oder was auch immer versenken. Aber ansonsten haben die in der Jahresabrechnung keine Relevanz, weil die auch für das Ergebnis der Beschlussfassung keine Relevanz haben, weil ich ja eine Nachforderung nur mit den Sollzahlen berechne.
Ich glaube, Frau Schulteis, das war genau das Thema, was wir hatten, in unserem Live-Event.
Also sagen wir mal so, wenn ich natürlich die Entwicklung der Haltungsrücklage mir betrachte, dann habe ich natürlich auch wieder die Frage der Zuführung. So, dann nehme ich aber auch da erstmal die Soll-Zuführung, also das, was sozusagen reingeht. Und die Frage dieser Ist-Zuführung, nenne ich das jetzt mal, die war besonders nach der Entscheidung 4409 sehr, sehr wichtig, weil da ging es tatsächlich in der Entscheidung ja um tatsächliche Zahlungen auf die Rücklage sollen angegeben werden. So stand das damals da drin. Und das ist weg. Ja, aber ich muss natürlich trotzdem wissen, was auf diese Vorschüsse gezahlt wurde, weil ich habe ja eine Forderung gegenüber Eigentümern. Nur ich habe eben dann meistens nicht nur eine Forderung gegenüber dem Eigentümer auf Vorschusszahlung für Rücklage, sondern meistens zahlt er ja auch das andere nicht. Wobei man heute sagen muss, es geht heute, dass ein Eigentümer bestimmt zahlt. Wir haben ja bis zur Reform gesagt, Vorschusszahlung, ob Rücklage und Kostentragung, damals hieß das noch Bewirtschaftung und Zuführung zur Instandhaltungsrücklage, war eine für uns damals einheitliche Schuld. Davon können wir heute nicht mehr ausgehen. Also wir wissen ja heute, wir haben zwei Beschlüsse, Vorschüsse für Kostentragung, Vorschüsse für Rücklage. Das heißt, insofern muss ich als Buchhalter schon auseinanderhalten, wo zahlt wer hin, weil der Eigentümer jetzt ganz anders entscheiden kann, dass er sagt, ich zahle nur Kostentragung oder ich zahle nur Rücklage. Ja, also das ist was, das muss man natürlich buchhalterisch erfassen können. Weil wenn es darum geht, dann die Rücklage darzustellen oder was tatsächlich da ist, da muss ich natürlich alle Forderungen wissen, eben auf die auf Kosten tragen, weil auch die schmälern meinen Rücklagenbestand, egal ob ich das beschlossen habe oder nicht. Das ist eben diese faktische Entnahme. Das ist ganz klar deklariert jetzt, müssen genauso bei der Rücklagenermittlung, wenn man so will, berücksichtigt werden. Egal, ob ich einen Beschluss habe, dann halt verhalte ich mich einfach nur nicht ordnungsgemäß, wenn ich keinen Beschluss habe, ne, und es trotzdem daraus finanzieren.
Die nächste Frage eines unserer Teilnehmer lautet, wo und in welcher Abrechnung, die Frage ist die Jahresabrechnung oder die Rücklagenabrechnung, gehören die möglichen Rücklageentnahmen hinein oder die Auszahlung der Nettozinsen inklusive deren Ausweises?
Also Rücklagenentnahmen sind ja im Prinzip Ausgaben.
Richtig.
So, das bedeutet, die sind irgendwo vom Konto abgeflossen. Und zwar von einem Girokonto oder von einem, vielleicht auch einem Festgeldkonto. Auf jeden Fall gehören sie erstmal in die Einnahmen-Ausgabenrechnung, die tatsächliche Entnahme, die stattgefunden hat. Und dann ist ja die Frage, ob ich jetzt, wenn ich eine Rücklagenentwicklung mache, dann brauche ich natürlich auch diese Entnahme in meiner Rücklagenentwicklung. Und der Rücklage ist ja erstmal ein buchhalterischer Wert im Prinzip oder eine findet in der Buchhaltung statt, weil liquiditätsmäßig kann ich das alles auf einem Konto verarbeiten. Da brauche ich kein eigenes Bankkonto, aber ich brauche ein eigenes Rücklagenkonto in der Buchhaltung. Da gehört natürlich dann so eine Entnahme raus, ne? Und was die Zinsen angeht, ist eigentlich eine Frage, wie das Beschluss ist. Kann sein, dass die Zinsen einfach umgelegt werden, ob gezahlt oder eingenommen und eben nicht irgendwas mit der Rücklage zu tun hat. Es gibt aber auch viele Gemeinschaften, die beschließen, dass Zinsen eben der Rücklage zugeführt werden. Und dann wird es um die Frage gehen, das kannst du jetzt noch beantworten, muss ich Zinsen, die auf zweckgebundene Gelder erwirtschaftet werden, automatisch der Rücklage zuführen? Das glaube ich eigentlich nicht, weil ich eigentlich nicht weiß, vielleicht auf welchen Teil jetzt das entfällt. Also ich glaube, es ist einfach am besten, wir beschließen das.
Ja. Was würden Sie sagen, Herr Dötsch?
Also man sollte auf jeden Fall die Auskehrung beschließen. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob man solche Zinsen eigentlich heute versteuern muss. Habe ich aber gerade spontan keine Antwort drauf.
Du meinst die Zinsen, für die du erwirtschaftest, für die Rücklage, ja. Du kriegst ja sogar...
Weil wenn die Eigentümer sich die ausschütten lassen, spätestens dann wird das in deren Steuererklärung zum Problem werden.
Du weißt ja sogar die Kapitalertragssteuer da drin aus. Ja. Dann kriegst du ja auch über die Bank ausgestiegen. Aber ich wollte nur damit sagen, wo die sozusagen wirksam werden, ob die über die Jahresabrechnung dann in die Verteilungsrechnung kommen, plus oder minus, oder ob sie eben die Rücklage erhöhen, das würde ich, ist immer eine Beschlusssage. Und wenn es kein Beschluss gefasst würde, würde ich es auch immer in die Umlage tun. Ja, in der Mangelung einer entsprechenden Einweisung oder Zuweisung zur Rücklage ist es für mich immer automatisch Umlage in der Jahresabrechnung.
Ist aber streitig, ob man die Zinsen aus den Erhaltungsrückmitteln nicht automatisch der Erhaltungsrückklage zuführt. Da gibt es einen schönen Aufsatz zu von Elster in der
ZB. Also meine Damen und Herren, Sie hören schon, auch hier gibt es verschiedene Rechtsmeinungen, die möglich sind, aber ich denke, die Beantwortung der Frage gibt zumindest die grobe Richtung vor.
Immer beschließen.
Ja, wenn man einen Beschluss hat, ist es klar.
Genau. Ne, Meinung der Gemeinschaft ist, ich sage mal, das Einfachste und die Beschlusskompetenz ist nie in Frage zu stellen.
Ja. Stichwort Beschluss, eine Frage, die uns auch erreichte, beschreibt ganz konkret eine Not, eine ganz konkrete Situation eines unserer Teilnehmerinnen oder Teilnehmer der letzten Veranstaltung. Der folgende Fall würde eingereicht, skizziert in der Frage zum Ausdruck gebracht. Am kommenden Wochenende findet eine Eigentümerversammlung statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem auch die Beschlussfassung über die Hausgeldabrechnung 2024. Diese konnten wir, die Verwaltung allerdings aufgrund der fehlenden Gasabrechnung, final nicht fertigstellen. Eine Belegprüfung durch den Beirat hat bereits stattgefunden. In dem Einladungsschreiben hat die Verwaltung formuliert, dass sofern die Gasrechnung bis zur Versammlung nicht vorliegt, sie die Tops 2 bis 6 streichen würde und diese in einer außerordentlichen Eigentümerversammlung beschließen ließe. Die Frage lautet nun, könnte man in dieser Versammlung alternativ auch beschließen lassen, dass über die Hausgeldabrechnung, die Zuführung zur Rücklage und den Wirtschaftsplan im Umlaufverfahren mit einfacher Mehrheit beschlossen wird.
Das wäre dann jedenfalls sicher möglich, wenn man es vernünftig in die Ladung geschrieben hätte, was man aber offenbar nicht getan hat. Und dann stellt sich die Frage, ob man das ankündigen muss. Und das ist höchstrichterlich natürlich noch nicht entschieden. Sinnvoll wäre es, bei jeder Ladung so einen Textbaustein einzupflegen, dass all die Punkte theoretisch auch ins Umlaufverfahren geschickt werden können mit so einem Absenkungsbeschluss. Da sollte man sich so einen Textbaustein machen und sollte den unter jede Tagesordnung drunter schreiben. Dann ist man auf der sicheren Seite. Alles andere hat ein gewisses Risiko, weil einige vertreten, dass man das nochmal ankündigen muss, zumindest sinngemäß.
Das würde ich auf jeden Fall dann unterschreiben auch, wenn es nicht etwas ist, was eben auf der Versammlung erst entsteht. Weil diese Idee dieses Absenkungsbeschlusses oder mit Umlaufbeschluss mit einfacher Mehrheit war ja auch so ein bisschen, dass sich die Gemeinschaft zum Beispiel überlegt, wir haben jetzt hier drei Angebote, da kommt aber noch jemand um die Ecke und sagt, ich habe da so jemand, der ist super günstig und den möchte ich gerne auch noch irgendwie. Und dann die Gemeinschaft sich überlegt, ja komm, das hört sich gut an. Dann legen wir das in die Hände sozusagen eines Absenkungsbeschlusses. Wir wissen ja hier schon, drei haben wir ja schon. Es kann ja jetzt nur noch besser werden. Aber wenn der gut ist, dann wollen wir, dass der auch den Auftrag bekommt und solche Sachen. Da, glaube ich, kann man es nicht ankündigen. Wenn ich aber schon fast erwarte, dass meine Heizkostenabrechnung nicht kommen könnte, richtig oder rechtzeitig noch genug, dann kann ich es eben mit ankündigen. Wobei ich jetzt schon der Meinung bin, auch das habe ich jetzt aktuell mit Kollegen von dir diskutiert, ob man nicht generalisiert zum Beispiel sagt, jetzt zum Beispiel wie am Anfang des Jahres. Ich mache eine Jahreshauptversammlung. Ich weiß, dass meine Jahresabrechnung ist noch nicht da, aber ich beschließe, dass dieser Punkt sozusagen, schreibt das auch in die Tagesordnung schon rein, ein Absenkungsbeschluss sozusagen mit einfacher Mehrheit erfahren soll, weil wir da nicht drauf warten wollen. Das hätte nämlich den großen Reiz, wenn das so generalisiert geht, dass wir uns die Eigentümerversammlung ins Jahr ganz anders verteilen können. Und eben die Bedingung müsste man dann auch ein bisschen klar machen, zu sagen, es muss dann ein schriftlicher Bericht des Beirates zuvor liegen und so weiter. Und ich kann ja immer noch alternativ sagen, es ist mir zu heikel, ich mache jetzt noch eine AO-Versammlung oder ich mache jetzt die Hauptversammlung nochmal. Aber ich glaube, das ist ein Instrument, wo der Gesetzgeber, vielleicht auch eine Frage an dich, Wolfgang, keine Einschränkung per se reingeschrieben hat. Das soll eine Spielwiese sein.
So ein Pippi-Langstrumpf-Vorschrift, wo man die Welt sich macht.
Wo man kreativ wird.
Genau.
Ja. Wo man kreativ wird und wenn man das formal als Verwalter gut vorbereitet und eben auch den Beschluss formal gut vorbereitet, glaube ich, hat man da tatsächlich, und das ist ja was, das macht man einmal. So einen Beschlussvorschlag, den macht man sich einmal richtig gut parat und dann schreibt man den als Textbaustein ein.
Also meine Damen und Herren, Sie sehen zum einen der wichtige Best-Practice-Hinweis, auf jeden Fall einen neuen Baustein, einen neuen Textbaustein künftig in die Einladungstexte Ihrer Eigentümerversammlungseinladungen einzufügen. Auf der anderen Seite aber, dass die Möglichkeit besteht, es bleibt halt das Risiko, ob möglicherweise dann und die Informationen im Vorfeld rechtzeitig erfolgen.
Auf jeden Fall. Und ich weiß, dass im Moment es schon auch durchaus Juristenmeinungen gibt. Also ich habe das jetzt auch irgendwie aktuell diskutiert, die eben der Meinung sind, das geht nicht. Also die Beratung in der Richtung ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich bin aber der Meinung, dass wir also von dem Gesetzgeber her und also von den Verfassern des Gesetzes eigentlich da eine relative Freiheit bekommen haben. Aber es gibt auch schon Juristen, die der Meinung sind, nee, das kann man so nicht nutzen und dieses Abrechnungsmodul kann man so, also diese Abrechnung kann man nicht per se sozusagen in ein Umlaufverfahren mit Mehrheit geben. Auch das wird wahrscheinlich noch einer höchstrichterlichen Entscheidung vorbehalten bleiben.
Das bleibt dann der finalen Klärung letztendlich überlassen. Aber ich glaube, es ist schon mal ein guter Hinweis zu sagen, das ist der aktuell praktikable Weg und da kann man vielleicht am wenigsten falsch machen.
Und auch noch der Hinweis, sowas macht man natürlich nicht mit hochstrittigen Gemeinschaften, ne? Sondern das macht man etwas, wo man mit dem Beirat, ich sage mal, eine gute Stimmung hat, wo Abrechnung kein Thema ist. Ne? Also ich sage mal, das ist jetzt natürlich auch sowas, ist so das Fingerspitzengefühl des Verwalters, der aber genau weiß, welche Gemeinschaften, ich sage mal, schwierig sind oder nicht. Und ich mache mir natürlich auch da wieder keine zusätzlichen Probleme, wo ich es nicht muss.
Ja, Wortlaut spricht von einem einzelnen Gegenstand und das ist das, was du gesagt hast. Da kann man als Jurist natürlich ansetzen und sagen, dass man so eine Generalisierung, alle Abrechnungen da reinzugeben.
Alle nicht, aber es ist ja ein einzelner Gegenstand, die Abrechnung für diesen für diesen Tagesordnungspunkt. Ich glaube, ich kann nicht generalisiert sagen, jede Abrechnung wird in Zukunft irgendwie nur noch mit einem Umlaufbeschluss mit einfacher Mehrheit.
Vorsorgebeschluss.
Nee. Also bitte keine Vorratsbeschlüsse nach dem Motto, sondern wenn aber für dieses Jahr will ich das so machen. Ne? Ja. Also für die Jahresabrechnung 2023 wollen wir das so machen. Und ich meine, das geht. Aber wie gesagt, auch da werden wir noch mal vielleicht Rechtsprechung zu erleben.
Ich würde gerne mit Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Frau Schultheiß, lieber Herr Dötsch, nun das Themenfeld der Abrechnung ein wenig verlassen, weil uns haben zu anderen Themen auch noch verschiedene Fragen erreicht. Und ein Thema, das weiß ich, weil es wirklich in einer Vielzahl verschiedener Variationen uns zugeleitet wurde, in diesem Thema besteht immense Unsicherheit derzeit. Und das ist auch ein Thema, was wir bereits auf unserer letzten Live-Veranstaltung und auch im Podcast nochmal wiederholt thematisiert hatten, das Thema des hydraulischen Abgleichs. Ja. Die Frage lautet, und ich darf vielleicht als erstes die Frage adressieren an Sie, Herr Dötsch, wer prüft, ob ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde? Eigentlich eine nicht juristische Frage.
Wer prüft, ob die gemacht wurde? Verstehe ich die Frage gar nicht. Wer soll das prüfen? Ein Techniker kann das doch eigentlich nur prüfen. Ja, aber eigentlich nicht mal. Man sieht der Heizung ja nicht an, ob sie hydraulisch abgeglichen ist. Man kann es natürlich nochmal abgleichen und wenn dann rauskommt, ich muss nichts ändern, dann hat wohl einer einen hydraulischen Abgleich gemacht. Aber
naja, es gibt schon, also wenn du aus dem Neubaubereich kommst, ist es natürlich so, dass mit der Abnahme der Anlage muss der vorliegen. Das sind also, ich sage mal, Unterlagen, die im Grunde...
Ach, du meinst den Prüfbericht.
Ja. Genau, dieser Prüfbericht. Ja. Ne, und diese Prüfung erfolgt tatsächlich durch den Fachunternehmer, der sozusagen nach einer bestimmten Kriterien, da käme ich jetzt nicht so aus, die irgendwas wahrscheinlich, ja, so ein Prüfprotokoll vorliegen muss, dass er das gemacht hat und ne, mit den entsprechenden, so, das ist die technische Seite. Und dieser muss ja irgendwo eigentlich in den Verwaltungsakten vorliegen. Bei dem Neubauprojekt, das vielleicht ein Jahr alt ist, ist die Chance relativ groß. Bei 5 Jahren auch. Ist ja auch ein Mangel, wenn der nicht vorliege oder nicht gemacht wurde. Wäre also ein ganz klassischer Mangel im Rahmen eines Bauträgerprojektes zum Beispiel. Aber nach 50 Jahren legen Sie kein Prüfbericht mehr für den hydraulischen Abgleich. Und es ist wahrscheinlich auch gar nicht egal, hat auch unterwegs keiner es getan.
Was den Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu entnehmen war, ist eine extrem große Unsicherheit. Wir hatten in den letzten Monaten ja vielfach schon das Thema des hydraulischen Abgleichs. Und ich weiß, viele Verwalterinnen und Verwalter haben im letzten Jahr dieses Thema auch in die Eigentümerversammlungen getragen, haben teilweise dort auch beschließen lassen, einen hydraulischen Abgleich nicht zu machen, eben vor dem Hintergrund wissentlich, dass es nicht bußgeldbewehrt war im vergangenen Jahr. Und nun stellt sich die Frage, es hat sich eine Gesetzesänderung gegeben. Was mache ich als Verwalter? Herr Dötsch, ich darf Sie fragen, muss ich den hydraulischen Abgleich jetzt machen oder nicht? Was mache ich auf meiner Versammlung nächste Woche?
Ja, also da hat der Gesetzgeber ein ziemliches Chaos veranstaltet, weil wir in der NMIFA oder was, ich kann mir den Namen nicht merken von diesem Ding.
NMIFA,
genau. Die gilt noch bis September diesen Jahres. Da ist die Pflicht ja geregelt und wenn man jetzt das macht, erfüllt man diese gesetzliche Pflicht, die für sich genommen aber keine Sanktion hat. Und diese Norm wird gekillt.
Das heißt nicht Bußgeld bewertet.
Genau. So, diese Norm wird gekillt zum 1.4. Dann wird der Kram ins GEG geschoben, in 60a und 60b GEG. Wenn man die jetzt im Internet googelt, findet man die noch nicht, weil die Normen ja noch nicht in Kraft getreten sind. Da muss man so eine Datenbank benutzen, wo man die künftigen Normen sieht. Und wenn man sich die anguckt, dann verstehe ich die Norm so, dass der Gesetzgeber da den Bestand nicht geregelt hat, weil in der Bundestagsdrucksache 20.6.8.75 auf Seite 103 steht, der begrenzten Verfügbarkeit an qualifizierten Fachkräften wird durch die Eingrenzung auf den neuen Einbau Rechnung getragen. Und dem muss man entnehmen, dass der Bestand danach nämlich nicht mehr zu prüfen ist. Aber diese neue Norm, die ist Bußgeld bewährt jetzt und die kann dann nach 108 GEG, das ist so eine schöne Bußgeldtatbestand, kann es Bußgeld ergeben. Gegen wen ist auch wieder das nächste Thema, kann man ganz stundenlang drüber reden. Aber da scheint mir ein ziemliches Chaos zu sein. Ich empfehle da, der Gesetzgeber hat beim GEG, weil es so schlecht gemacht ist, auf ein ganz neues System zurückgegriffen. Also früher hat man richtige Gesetze gemacht. Da wusste jeder, was Sache war. Dann hat man angefangen, schlechte Gesetze zu machen, hat aber wenigstens die Gesetzesbegründung geschrieben. Dann wusste man auch, was Sache war. Und jetzt schreibt man schlechte Gesetze mit schlechten Gesetzesbegründungen, macht aber eine Internetseite mit FAQs. Und da gibt's da FAQs, wie der Gesetzgeber sein eigenes Gesetz verstanden wissen wollte. Und da würde ich mich schlau machen. Da stehen viele schlaue Sachen drauf, auch zum Gasetagenheizungen. Und da würde ich mich als Verwalter auch tummeln und wird mit diesen Textbausteinen den Eigentümern auch kommen, weil da ist auch davon auszugehen, dass die behördliche Praxis sich an diesen Textbausteinen orientieren wird, denn sind hier die Baubehörden. Warum soll die Baubehörde was anderes entscheiden als das Ministerium? Also das liegt doch fern.
Ich glaube, man muss das in der Praxis vielleicht noch so sehen. Es war ja die Frage, wir hatten ja den Eindruck, oder es war ja auch die Idee der alten Verordnung, dass man über den hydraulischen Abgleich eine Optimierung der Heizungsanlage erreicht und dadurch eine bessere Energieausbeute, nenne ich das jetzt mal. Also letztendlich spart. Ne? Das war so die Idee. Ne? Eine gut eingestellte Anlage, das ist auch wohl so, hat halt einen ganz anderen Effekt, was Energieeinsparungen angeht. Und gerade die Gemeinschaften haben ja in den Jahren des hochpreisigen Energiekosten durchaus auch gespart. Und vielleicht die dann irgendwie technisch das auch noch unterstützt haben. Es soll ja auch, da kommt das ja auch, glaube ich, im GEG noch vor, muss ja jede Heizungsanlage auch noch so ein Attest jetzt bekommen, dass sie eben mal geprüft wurde. So. Und ich glaube, dieser hydraulische Abgleich war ja dann dafür gedacht, egal was wir für ein Objekt haben, egal ob da eine Anlage neu eingebaut wurde, ob es ein Neubauprojekt ist, ob alle sollen den hydraulischen Abgleich machen. Das hat uns so irritiert und haben gedacht, oh Gott, dann haben wir die Heizungssanitärleute gefragt. Die haben gesagt, das kostet ein Vermögen. Hat dann auch angebotsmäßig das gebracht. Und dann ist ja das passiert, was die gesagt haben, dass die Verwalter beschlossen haben, wir wollen das nicht. Also die haben mit den Eigentümern beschlossen, wir machen das nicht. Ganz schwierig, meiner Meinung nach ist ein Beschluss, sagtest du auch schon, ist nichtig, ja, weil man kann nicht einfach gegen eine Verordnung vorgehen, beschließen. So, jetzt glaube ich, weil du das jetzt gerade mal vorgelegt hast, ich glaube, der Gesetzgeber könnte auch damit meinen, neu eingebaute Anlagen.
Ja.
Also nicht nur Neubau, sondern nee, auch
neu,
wenn...
Genau, da habe ich schlecht formuliert. Neu eingebaute Anlagen müssen gecheckt werden.
So, aber es muss jetzt nicht eine Anlage, die 10 Jahre alt ist und vor 10 Jahren vielleicht dann hoffentlich einen hydraulischen Abgleich bekommen hat, was richtig gewesen wäre, jetzt sozusagen einfach mal per se nach 15 Jahren wieder einen hydraulischen Abgleich machen. Weil das ist ja auch irgendwo da drin, ne, im 16. Jahr.
Ja.
Und das gilt halt eben nicht, sondern es soll jetzt gelten, wenn eine Anlage neu angebaut wird, dann soll auch der hydraulische Abgleich gemacht werden. Das macht auch total Sinn.
Ich glaube, die große Verunsicherung aktuell bei den Verwalterinnen und Verwaltern besteht ja darin, dass man vor den Eigentümerversammlungen steht, im vergangenen Jahr möglicherweise darüber das auch schon thematisiert hatte und auch darauf hingewiesen hatte, dass es nicht Bußgeld bewährt ist. Und dann haben die Eigentümer natürlich sehr leichten Herzens sich dazu entschlossen, es nicht zu machen, also wissentlich gegen das Gesetz zu verstoßen. Und was bei uns aufschlägt, was auch in den Fragen sich niederschlägt, ist, dass viele Verwalter jetzt natürlich sagen, jetzt habe ich die Befürchtung, Befürchtung, dass möglicherweise die WEG, Schrägstrich ich als Verwalterin oder Verwalter, ein Bußgeld, ein entsprechendes Ordnungsgeld aufs Auge gedrückt bekomme und dann im Brand stehe, wie man so schön sagt, im Feuer stehe für meine Gemeinschaften und deshalb beschließen lassen wollen, wir machen jetzt den hydraulischen Abgleich. Aber hier können wir konstatieren, hier können wir festhalten, für das übliche Bestandsobjekt, was jetzt nicht gerade in den letzten Monaten oder in den nächsten 6-12 Monaten geplant eine neue Heizungsanlage bekommt, ist das Thema hydraulischer Abgleich vom Tisch, weil die alte Norm Ende September ihr Ende findet und die neue Norm eben nicht mehr für diese Objekte, für die Bestandsobjekte gilt.
Genau, und da ergibt es ja auch Sinn beim Neubau, weil eben nach altem Recht, nach geltendem Recht, konnte man auch eine Heizung austauschen, ohne den hydraulischen Abgleich zu machen. Und das ist, wie gesagt, einigermaßen irre, weil das ja Sinn ergibt, dann die Fußbodenheizung auf die neue Heizung mal irgendwie sinnvoll abzustimmen. Das ist aber
also
nicht...
Technisch macht das, glaube ich, tatsächlich richtig Sinn. Also ich glaube, die Nachbesserung an der Stelle macht wirklich Sinn. Das Problem ist die mediale Aufbereitung oder die Beratungsseite, die jetzt sagt, ja, jetzt ist das Bußgeld bewährt. Ja, aber es ist was ganz anderes Bußgeld bewährt. Ich baue eine neue Heizung ein und mach das nicht.
Genau.
Ja, das muss natürlich auch der Sanitärmensch liefern. Ne? Also
das wird auch gar nicht passieren, weil die neuen Heizungen werden ja alle vom Bezirksschornsteinfeger abgenommen und dessen Job ist es, über diese Nummer zu wachen. Der ist jetzt die Heizungspolizei.
Ich denke, das Thema der schlechten Kommunikation oder suboptimalen Kommunikation hatten wir schon in unserem Live-Event.
Es ist nicht nur schlechte Kommunikation, sondern bewusste Desinformation von demokratiezersetzenden Parteien.
Gut, jetzt. Ja. Sie haben natürlich, ich glaube.
Das war die Politikeinlage.
Genau, das war die Politikeinlage und sicherlich nicht ganz zu Unrecht, aber natürlich werden Stimmungen auch gemacht, in dem Falle zulasten der Verwalterinnen und Verwalter. Aber ich glaube, hier konnten wir eine schöne Beruhigung zur Verfügung stellen in der Feststellung, dass es für die Mehrheit der Bestandsobjekte obsolet ist und nicht mehr erforderlich ist. Eine nächste Frage, die uns erreichte noch, geht in eine ganz andere Richtung. Auch ein neues, modernes Gesetz, nicht mehr ganz so neu, das Thema der E-Mobilität. Und dort lautet eine konkrete Frage zu einem Fall einer Situation eines Verwaltungsobjektes einer unserer Teilnehmerinnen. In einer WEG gibt es innerstädtisch keine separaten Parkplätze für die Eigentümer. Allerdings gibt es einen ausreichend großen Platz vor dem Hauseingang, an dem verschiedene Eigentümer ihren PKW abstellen. 2 von 5 Eigentümern der Gemeinschaft würden gerne eine gemeinschaftliche Wallbox errichten. Da der Hausanschluss nicht ausreichend Kapazität hat für 5 parallele Wallboxen. Die anderen Eigentümer verwehren sich dagegen mit dem Argument, es sei kein separat ausgewiesener Parkplatz. Auch Vorschläge zur maximalen Dauer des Ladens und Parkens wurden abgelehnt. Wie ist die Rechtslage für E-Ladestationen, wenn es keinen separaten Parkplatz
gibt? Ganz eindeutig, weil der Gesetzgeber genau diesen Fall regeln wollte. Die haben ein Mitbenutzungsrecht an dieser Fläche, da wird geparkt und das Mitbenutzungsrecht reicht für den Anspruch auf privilegierte Maßnahmen auszulösen. Das heißt, die haben einen einklagbaren Anspruch auf Bestattung oder Anbringung einer Wallbox. Und 2 von 5 ist auf jeden Fall angemessen. 2 von 5 ist baulich möglich, weil der Hausanschluss reicht, also kriegen die eine Wallbox. Das praktische Problem dahinter ist, dass dann der freundliche Herr mit dem 230er Taxidiesel immer quer vor den Wallboxen parkt und das Ladekabel darf in Deutschland nicht länger als 6 Meter sein, aus regulatorischen Vorgaben und damit hat man ein praktisches Problem der Parkplatzverteilung. Aber da muss man dann eine Gebrauchsregelung nach 19 WEG schließen, dafür gibt es die Norm und dann wird natürlich so eine Parkmöglichkeit eröffnet. Man darf nur nicht den Elektromobilisten ein besseres Parkrecht geben als den anderen Eigentümern. Das heißt, das klappt nur so lange, wie ich so viele Autos wie Parkplätze habe. Da ist mir aber keine WEG bekannt, wo das so ist. Also muss ich diese Parkplätze verteilen und dann geht der übliche Kram los, den wir auch kennen. Turnusspielchen bei Parkplätzen und dann ist so eine stundenweise Parkregelung auf jeden Fall sinnvoll. Da muss die Mehrheit dann entscheiden.
Also die Gebrauchsregelung ist in der Umsetzung des Anspruchs eine ganz entscheidende Größe letztendlich dann.
Die ist auch mit einklagbar, weil die Eigentümer haben ja jetzt schon durch ihr Verhalten gezeigt, dass sie dringenden Schuss vor den Bug brauchen und da wird jeder Amtsrichter Freude dran haben, den auch zu verpassen.
Und das ist auch wieder ein einfacher Mehrheitsbeschluss, oder?
Das ist ein einfacher Mehrheitsbeschluss.
Also da gibt es auch keine doppelqualifizierten Mehrheiten oder irgendwas, nein.
Also einfach in
als Verwalter informieren und versuchen, wirtschaftlich zu lösen, indem man die Stellplätze aufteilt und die vermietet. Dann werden Mieteinnahmen generiert, die dann in die Erhaltungsrücklage fließen können und dann letztendlich auch denjenigen, die Berufsbremsern sind, da zugutekommen. Und das ist auf der Weg, die zu knacken. Jeder ist korrupt, das ist nur eine Frage des Preises.
Sehr gut, ganz herzlich für diesen pragmatischen Ansatz.
Das kam jetzt von unserem Richter.
Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zur letzten Frage kommen, die uns im Zuge unseres letzten Events noch erreichte, und zwar zum Thema der Strompreisbremse. Es sind zwei Fragen. Es geht um die Kostenposition der Kosten der Beleuchtung des Allgemeinstroms. Inwieweit, lautet die Frage, muss die durch die Strompreisbremse entstandene Entlastung an Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrechnung weitergegeben werden? Reicht ein Abzug innerhalb der Kostenposition oder muss die Entlastung, ähnlich wie bei der Erdgas- bzw. Wärmepreisbremse, gesondert ausgewiesen werden?
Was? Das sind so Fragen, da stelle ich mir immer die Frage, ich möchte niemanden zu nahe treten, wirklich nicht, aber dass man Zeit findet, diese Frage sich zu stellen. Ich habe mir aber gefragt, tatsächlich, als ich gelesen habe, ich sage nein, weil warum kommt denn diese Gaspreisbremse überhaupt so in den Vordergrund? Das kommt über diese Heizkostenverordnung, ja? Dass man eben die eigenen Bestandteile entsprechend aufweisen würde. Deswegen würde ich sagen, bei der Strompreisbremse für die Allgemeinbeleuchtung, die natürlich auch greift, klar, ne, sie greift ja bei einem Deckel von 40 Cent und insofern ist alles, was da drüber ist, wird halt in einem Minusbetrag erfasst. Jetzt muss man ja sagen, dass der Heizungsstrom ja sowieso einen eigenen Zähler braucht. Der ist ja dann auch mit der Strompreisbremse, den kann man da natürlich noch extra ausweisen, wenn man das jetzt sehr genau nehmen will. Frage ich mich eigentlich, ob das ISTA, Bonata und Co. tut. Warten, weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber in dem Allgemeinstrom würde ich den Mieter darauf verweisen, dass man das natürlich in der Abrechnung sieht, aber dafür muss er Einsicht nehmen. Das steht dann einfach in der Abrechnung als Position Allgemeinstrom. Und wenn der wissen will, ob die Strompreisbremse richtig berechnet ist, dann kann er von seinem Einsichtsrecht Gebrauch machen und dann soll er ins Büro kommen und sich die Jahresabrechnung anschauen. Also
scheint mir eine gute pragmatische Lösung zu sein. Ich habe mal so einen Fall verhandelt, da habe ich nachher dem Kläger angeboten, ihm einfach 10 Euro zu geben und wir gehen alle nach Hause, damit wir uns über die sinnfreie Position nicht weiter streiten müssen.
Auch hier, meine Damen und Herren, eine praktische Lösung von Herrn als Vorschlag. Ich habe hier das Bild vor Augen.
Ich verstehe, warum Verwalter so vielleicht noch das als Ergänzung solche Fragen stellen. Weil man kriegt tatsächlich von Beiräten oder Eigentümern solche Fragen gestellt. Ja, wo er selber gar nicht drüber nachgedacht hat, dann denke ich immer, mein Gott, müsst ihr eine Zeit haben. Und es ändert ja auch gar nichts.
Genau,
ne?
Das, liebe Frau Schulteis, war so das Bild, was ich vor Augen hatte. Ja. Wirklich die getriebene Verwaltung, der getriebene Verwalterkollege.
Können Sie beschließen, die Beleuchtung in dem Treppenhaus auszuschalten, um die Rechtsfrage zu lösen?
Ja, liebe Frau Schulteis, lieber Herr Dötsch, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken für Ihre Zeit im Nachgang zu unserem Live-Event der Attikon-Verwalter-Sprechstunde, auch noch unseren Nachklapp-Podcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen darf ich mich ganz herzlich im Namen von uns allen bedanken für Ihr Interesse an unserer Veranstaltung, auch noch an dem Podcast, um Ihre Fragen zu beantworten. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten Team der IWIA-Akademie Sie bei unserer nächsten Veranstaltung am 17. April der nächsten Attikon-Verwalter-Sprechstunde begrüßen zu dürfen. Bis dahin darf ich Ihnen, Ihren Familien ein schönes Osterfest, eine gute Zeit wünschen. Bleiben Sie gesund. Und wir freuen uns auf Sie, das nächste Mal Sie begrüßen zu dürfen. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
ImmoWissen à la IWIA-Akademie.